Ja, wir haben den Heiligen Geist angerufen. Der Heilige Geist soll uns lenken und leiten. Er soll natürlich auch meine Worte leiten. Und das ist auch, was der Heilige Geist gerne möchte. Er möchte sich mit unserem Geist verbinden. Er möchte nicht uns so wie Sklaven oder Marionetten behandeln, sondern es soll eine freiwillige Hingabe sein an den Willen Gottes, dass ich sage, ich schenke dir meinen Willen. Und wir alle haben ja einen Geist. Und dann gibt es natürlich noch die Engel und die Dämonen. Müsste man jetzt länger erklären, aber ich sage es jetzt nur kurz. Das sind auch geistige Personen, die versuchen, mit uns zu kommunizieren. Und dann gibt es den Heiligen Geist, der natürlich ganz anders, ganz anderer Natur ist. Gott ist Gott und Mensch und Engel, Dämonen sind Geschöpfe. Also das ist jetzt nicht irgendwie auf einer Ebene zu sehen, aber trotzdem für uns, für unseren Geist sind es eben die Geister, die mit uns kommunizieren. Und natürlich jede andere Person auch, mit der ich jetzt spreche, die hat ja auch einen Geist und wenn wir uns unterhalten, dann kommuniziert ja der Geist des einen mit dem Geist des anderen. Und wir bestehen ja aus Materie und aus Geist. Gott hat den Atem, den Ruach, den Geist ja in uns hineingeatmet. Also haben wir jetzt den Geist von Gott schon als Geschenk bekommen, damit wir eben auch mit Gott kommunizieren können. Und der Heilige Geist, ja, ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen, damit wir eben in dieses Gespräch, in diese Kommunikation mit Gott kommen können. Deswegen auch keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist ihm das schon sagt. Also wenn der Heilige Geist gar nicht da wäre, dann würde man, kann man da irgendwie gar nichts mit anfangen. Dann denkt man, nee, schön für dich, aber das sehe ich nicht. Ich glaube nicht an Gott. Ne? Also dann ist man da gar nicht sensibel für. Ne? Und mit dem Heiligen Geist, ja, Paulus hat es auch mal gesagt, manche geistliche Dinge können auch nur von geistlichen Menschen verstanden werden. Also der Heilige Geist, wenn der in uns ist, verbindet er sich mit unserem Geist und dann können wir mit Gott in Verbindung treten. Und das auch spürbar, wirklich ganzheitlich mit Leib und Seele in diese Gemeinschaft, in diese Beziehung mit Gott eintreten. Und wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die der unendlichen Steigerung fähig ist. Das ist nicht, dass man das einmal hat und das war's dann. So ähnlich wie das Wort Ruach es ja auch schon ausdrückt. Ruach ist ja der Atem. Stellt euch vor, es würde einer sagen, ja, ich habe schon viermal geatmet heute, jetzt muss es mal gut sein. Das würde nicht, ne, also du musst jetzt schon wieder atmen und dann schon wieder und dann schon wieder. Und so ist es mit dem Heiligen Geist auch. Ich brauche also permanent diesen Lebensatem Gottes. Und eben, wie gesagt, wenn man sich vorstellt, in welcher Vollkommenheit wir im Himmel die Liebe Gottes erfahren und erleben werden, dann ist das immer noch steigerungsfähig. Also kann keiner sagen, bei mir ist eigentlich schon so eine Sättigung erreicht, mehr Heiliger Geist geht nicht. Ne? Pfarrer Wieners, Frobsina sagte ja eben auch, von Maria kann man nie genug haben. Das hat ja auch Bernhard von Clairvaux gesagt, die Maria numquam satis. Dann müsste man jetzt auch sagen, de Spiritus Sanctus numquam satis. Also vom Heiligen Geist kann man auch nie genug haben. Da gibt's keine Überfütterung oder so, ne? Im Gegenteil. Ich muss zum Beispiel an Don Bosco denken, wenn der sagt, bei seinem Traum und Vision vom Himmel, dass da Farben existieren, die man hier auf der Erde überhaupt nicht kennt. Also man denkt ja, man kennt schon viele Farben, ne? Aber das ist wirklich ganz wenig gegenüber dem, was man im Himmel erlebt. Und so ist, müsste man sich erstmal mit dem Bewusstsein hier hinsetzen in dieses Seminar. Von dem, was Gott mir schenken möchte, habe ich vielleicht einen Bruchteil. Also den allerkleinsten Teil habe ich bis jetzt schon erlebt. Und das, was Gott noch vorhat, mir zu schenken, ist weit größer als das, was ich schon kenne. Ist auch eine Analogie mal gekommen im Gehirn. Da sagen ja auch, ich bin jetzt kein Arzt, aber man würde ja angeblich nur einen Bruchteil der Gehirnkapazität nutzen. Ne? Also man hätte viel mehr Möglichkeiten. Ne? Also von daher, wir sind praktisch immer aufgerufen, in der Liebe zu wachsen und den Heiligen Geist tiefer zu empfangen. Wir machen auch die Vorträge jetzt mit zu dritt. Also nicht, dass jemand denkt, ich würde alle Vorträge machen. Professor Wieners spricht morgen, Pastor Meyer spricht morgen. Es ist nur so, dass ich jetzt heute Abend habe. Und dann wird man eben auch immer mehr hineingeführt. Und heute ist erstmal ein Thema über die Gottesbilder. Also wie man sich Gott vorstellt und dass vielleicht auch manche falschen Gottesbilder uns daran hindern, Gott tiefer zu empfangen und Gott tiefer zu erfahren. Und jetzt können wir das hier in der Kirche auch mal zeigen, aber ich werde das auch immer erklären. Das Erste, das ist also eine Wolke. Und dann kommen da so eigentlich soll das bedeuten, da ist irgendjemand hinter, der schnarcht, ne? Der schläft und der merkt nichts, der ist da hinter seiner Wolke. Ja, wenn das ein Bild sein soll für ein Gottesbild, dann könnte ich da hier am Niederrhein, könnte ich dann schön zitieren, was man ganz oft gesagt kriegt. Ja, also Herr Pastor, ich glaube auch, dass es da was gibt. Irgendwas gibt es da, irgendwas muss es geben. Ne? Also so sagen die Leute das hier. Ich weiß nicht, wie es in Bayern klingen würde, aber hier ist das so, ja, da gibt es was. Nee, ich glaube auch an was Höheres. Ne? Also da ist hier so reden die Leute. Ne? Also man hat das Gefühl, da ist irgendwas, aber was? Keine Ahnung. Ne? Und das ist auch ein sehr, sehr populäres Gottesbild. Das ist in unserer ganzen Gesellschaft, das ist eigentlich im 19. Jahrhundert, ist das ganz stark entstanden, auch mit dieser Wissenschaft, dass man sagt, die Wissenschaft, die kann alles erklären und geht natürlich über ihre Befugnisse hinaus. Sie kann ja nur das Wie erklären, aber nicht das Warum. Das Warum, das sind ja die tieferen Gründe. Wie, das vielleicht der Reihenfolge nach, oder die kann beschreiben, aber nicht, die Wissenschaft kann nicht erklären, warum die Welt entstanden ist. Selbst wenn die Welt durch einen Urknall entstanden wäre, was ja auch eine Hypothese nur ist, dann müsste man ja immer noch fragen, ja, wer hat denn den Urknall gemacht? Und also heute hat man tatsächlich dieses Gottesbild, dass Gott nicht in die Welt eingreift. Also wie ein Uhrmacher, der hat eine Uhr gebaut, konstruiert und jetzt zieht er die auf, jetzt stellt er die weg und jetzt läuft die ab. Und dann gibt es ja auch das schöne Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das wird dann so interpretiert, ja, wenn du von Gott brauchst du nichts zu erwarten, dann musst du dir schon selbst helfen. Obwohl ich hier im Selfkant eine fromme Interpretation dieses Sprichworts gehört habe, da sagen die Leute, nein, du musst auch selbst was tun, aber dann tut Gott auch was. Also man kann das Sprichwort so und so interpretieren, aber der normale Mensch des 21. Jahrhunderts hier bei uns glaubt eigentlich nicht, dass Gott was macht. Der glaubt, dass Gott da oben im Himmel ist und wartet und guckt, was hier geschieht, aber nicht. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir beten jetzt den Wettersegen und wir beten dafür, dass es morgen nicht regnet, zum Beispiel als Beispiel, oder dass kein großer Sturm kommt, dann würde der normale Zeitgenosse sagen, nee, das geht doch nicht. Ne? Wir haben doch die Wissenschaft und so. Oder wenn einer krank ist, dann sagt man, du musst zum Arzt gehen, aber da ist doch jetzt nicht ein Gott, der eingreift. Ne? Und wenn das dann behauptet, bezeugt oder betont wird, dann kommt sofort das Gegenargument, ja, aber da ist ein Kind im Krankenhaus gestorben, die Säuglinge, die alle sterben, also Gott kann doch nicht eingreifen. Oder ganz philosophisch, kann man nach Auschwitz noch an Gott glauben? Also das Leid der Welt wird dann, das ist ja auch eine ganz, ganz, ganz berechtigte Diskussion. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man das abtun sollte. Ne? Die Menschen in unserer heutigen Zeit haben, das nennt man auch deistisches Gottesbild, haben ein deistisches Gottesbild, das bedeutet, Gott gibt es zwar, aber er macht nichts, er schläft. Ne? Und wir verkünden einen Gott, der eingreift, einen Gott, der handelt, einen Gott, der etwas bewirken kann in der Materie, in der Welt, der auch sogar Kranke heilen kann. Sogar wenn einer ein Bein gebrochen hat und es könnte sein, dass Gott ein Wunder wirkt, dann wäre das Bein sofort wieder geheilt. Und wenn man dann zum Krankenhaus gehen würde, und dann würde man sagen, die Röntgenbilder hier, es ist der absolute Beweis, vorher, nachher, dann würden die Ärzte wahrscheinlich sagen, nee, dann sind die Röntgenbilder irgendwie gefälscht. Nee, man wird das nicht glauben, weil der moderne Mensch glaubt nicht daran, dass Gott in die Welt noch oder Gott in die Welt eingreifen könnte. Wir glauben das natürlich anders, wobei es gibt an diesem Gottesbild natürlich etwas Wahres, nämlich dass es Gott gibt, ist wahr. Also es gibt das Höhere, da ist immer ein Funken Wahrheit dran, aber das ist noch nicht alles. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Gottesbild. Das ist so, Energie soll das ausdrücken, so Wellen. Und ja, da muss man natürlich sofort an die Esoterik denken. Ne? Gott ist überall, Gott ist eine Energie, er ist eine Kraft. Und dann versucht man sich diese Energie nutzbar zu machen. So ähnlich wie man sich den elektrischen Strom nutzbar macht, so macht sich jetzt der Esoteriker, darf ich das mal ein bisschen böse sagen, mit Hokuspokus, mit irgendwelchen Ritualen und Magien, will er sich diese Weltenergie, diese Energie, die irgendwo in allem drinsteckt, zunutze machen, zum Beispiel für Heilung oder für sonstige übernatürliche Kräfte. Das lehnen wir Christen natürlich ganz stark ab. Du sollst keine fremden Götter neben dir haben, weil das, was die meinen, was Energie ist, da verbündet man sich oft oder meistens mit dämonischen Kräften. Das heißt, dass man zahlt dann nachher einen hohen Preis dafür. Also alles, was es da auf dem Markt gibt, das boomt, weil die Leute ja Jesus ablehnen und die Kirche ablehnen. Deswegen, irgendwas braucht der Mensch tatsächlich. Die Sehnsucht nach Religiosität, die wird jetzt mehr in der Esoterik ausgelebt. Ein schönes Beispiel dafür, da war eine Frau, die eine gute Bekannte von mir, die erzählte oft von der Tochter, dass die Probleme hätte mit der Ehe. Ich habe gesagt, die müssen auch mal wieder beten, die müssen mal zur Kirche kommen, sonst gibt das nichts, so salopp gesagt. Ne? Und die hat das dann ihrer Tochter auch immer wieder weiter erzählt. Und dann waren die Ehe auseinander, dann sagt sie, ja, ich muss meiner Tochter helfen, die Wohnung einrichten, anstreichen und so. Ne? Aber irgendwann nach Monaten, wo wir immer so mal drüber gesprochen haben, ja, die möchte mal zu Ihnen zum Gespräch kommen. Also die Person, wo ich gesagt habe, die Tochter, die jetzt mal wieder beten sollte, mal wieder zur Kirche kommen sollte. Ja. Dann sagte die, ja, meine Mutter hat mir das ja schon seit Monaten gesagt, ich sollte mal wieder beten. Da bin ich erstmal ins Internet gegangen, habe mal was gesucht, da fand ich dann transzendentale Meditation. Da dachte ich, das klingt doch gut, da bin ich da erstmal hingegangen. Ne? Und als es dann so teuer wurde, da sagt sie, nee, jetzt können Sie mich, jetzt gehe ich doch lieber zu Pastor Bohnen und frag den mal. Also, dass das völlig normal ist, mir hat auch schon mal einer gesagt, ja, da hatte ich Probleme mit meiner Ehe und so, da bin ich dann erstmal zu einer Wahrsagerin gegangen. Ne? Also, die Menschen suchen auf dem nicht-christlichen religiösen Markt und ja, es ist irgendwie was sie daran hindert, wahrscheinlich auch dieses viele negative Reden über Kirche, dass man sozusagen zur Kirche erst als allerletztes geht, wenn man versucht, sich im religiösen Bereich Hilfe zu suchen. Ja, aber das wollte ich nur sagen, Esoterik ist im Moment sehr beliebt und leider sehr verführerisch, aber auch leider sehr, sehr gefährlich, ne? Da müsste man sich auf jeden Fall von distanzieren oder vielleicht auch mal schlau machen, was alles dazu gehört, was alles darunter fällt. Man kann im Wesentlichen sagen, immer wenn irgendwelche übernatürlichen Kräfte, ich sag mal, angezapft werden, und das ist außerhalb von Christus. Eine Bekannte von mir, die sagt immer, nee, wir machen alles nur mit Jesus. Dann ist es gut. Ne? Wenn Glauben, wenn Religion, dann mit Jesus und nicht mit irgendwelchen Energien. Wenn schon so ein Wörtchen wie Qi auftaucht, Qi ist ja ein asiatisches Wort für diese Kraft, für diese Energie oder so, ne, dann muss ich schon merken, da ist was, da geht's schon in eine falsche Richtung. Ne? Da bist du bei dieser universellen Energie. Was wahr ist, natürlich ist Gott Energie und ob der Energie ist. Ne? Also der Heilige Geist ist ganz starke Energie, nur wir sollen uns aber nicht mit einer namenlosen Energie verbinden. Deswegen nennt man das ja auch okkult, verborgen, weil wir haben den Namen Jesus Christus, da ist alles ganz klar. Mit Jesus ist alles immer richtig. Und mit namenlosen Energien, mit irgendwelchen Farben oder Schwingungen oder Tönen oder keine Ahnung was, ne? Solange wie das jetzt nicht wirklich ganz natürlich erklärbar ist und auch vernünftig ist, also innerweltlich erklärbar ist, medizinisch ist das in Ordnung, aber wenn das irgendwie so esoterisch wird, dann ist es auf jeden Fall sehr gefährlich. Aber trotzdem richtig ist festzuhalten, Gott ist eine Energie, aber er ist viel mehr. Er ist keine unpersönliche Energie. Dann haben wir nochmal so ein Gottesbild. Da ist der strafende Gott. Da kommt die strafende Hand aus der Wolke Und ja, wenn du nicht lieb bist, dann sagen wir das dem Nikolaus, dann steckt er dich in den Sack. Ich weiß nicht, ob das früher, das ist bei mir zum Glück noch nicht mehr passiert, aber vielleicht bei noch älteren Leuten. Aber das sind auch so alle, die immer sagen, ja, die christlichen Werte. Ich hatte es eben auch schon gesagt, wenn man den Glauben reduziert nur auf Moral. Was wahr ist, ist, Gott ist tatsächlich ein Du, einer, der was von mir will. Gott ist einer, der Gebote erlässt. Gott ist einer, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Das ist ja genau das, was die Leute aus der Esoterik nicht wollen. Da ist ja alles richtig, da gibt es ja nur Schwingungen, da gibt es ja nicht wahr und falsch. Ne? Und wir glauben an einen Gott, der sagt, das ist gut und das ist böse. Ja, aber was natürlich fehlt, ist die Liebe. Wenn ich nur christliche Werte habe und einen, der mich bestraft, ich hoffe, ich tue keiner fremden Religion Unrecht, aber wir haben das so gelernt, dass im Islam das so ist, da hast du so und so viele Gebote und wenn du 51% gut hast, kommst du in den Himmel, wenn du da drunter liegst, kommst halt in die Hölle. Also praktisch ein Gott, der nach Geboten die Summe am Ende aufrechnet und danach wird dann gerichtet. Wir glauben ja auch an den Schächer, der noch in der letzten Stunde von Jesus gesagt kriegt, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Und wenn er sogar noch heute sagt, ist es ja sogar eine Heiligsprechung. Ne? Dann ist es ja wirklich nicht erst nach so und so vielen Jahren Fegefeuer, sondern noch heute ist natürlich ein großes Privileg, direkt an der Seite Jesu so sterben zu dürfen. Aber, wie gesagt, das Richtige ist, Gott ist tatsächlich ein Du. Das Falsche ist, Gott ist kein Gesetzgeber, der einfach nur straft, ohne Liebe. Ja, dann gibt's noch ein schönes Gottesbild hier. Wenn man das sehen könnte, da kommt die Hand aus der Wolke und hält einen Rettungsring. In einem anderen Zusammenhang hat auch mal einer gesagt, das ist der Klempnergott, der immer dann eingreift, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht. Dann ruft man den Klempnergott. Also der Gott, den man anruft, wenn man Not hat. Also man glaubt daran, dass es ein Du ist. Man glaubt daran, dass er auch tatsächlich eingreifen kann in die Welt, dass er nicht nur eine Energie ist. Man glaubt daran, ja, dass es ein persönlicher Gott ist, der einem helfen möchte. Und wenn es dann mal ganz schlimm ist, dann fragt man ihn um Hilfe. Wenn wir jetzt ehrlich sind, werden wir uns da alle drin wiederfinden. Wer von uns würde nicht sagen, dass seine Beziehung zu Gott viel tiefer geworden ist, als die Not am größten war? Also ich denke mir ein Stück weit, Gott nutzt auch tatsächlich das Leid und die Not, um uns näher an sich heranzuführen. Und je mehr man den Sinn des Leidens versteht, wobei das ein langer, lebenslanger Entwicklungsprozess ist, obwohl es auch einige Heilige gibt, die das schon ganz früh in ihrer Kindheit und Jugend schon verstanden haben, man kommt irgendwann dahinter, dass Leid eine riesengroße Gnade ist. Also wirklich ein großes Geschenk. Und also deswegen mit Jesus leiden, sein Leid Jesus aufopfern, ist tatsächlich ein exzellenter, hervorragender Weg, um sich mit Jesus und Gott ganz eng zu vereinigen. Und riesengroße Gnaden werden dadurch ausgeschüttet. Ich will jetzt nur, wenn ich das sage, dann verkünde ich das. Nicht, dass jemand denkt, dass ich der Mystiker wäre, der weiß Gott, wie viel leidet. Nur man weiß es eben von Heiligen und es ist eigentlich eine Wegorientierung für uns, dass wir wissen, da geht's lang. Da geht's lang. Und wenn wir es bei kleinen Sachen wie Schmerzen schon mal ausprobieren, da ist auch die Beziehung zur Mutter Gottes ganz, ganz großartig. Wenn es irgendein körperlicher Schmerz ist und man vertraut den erstmal der Mutter Gottes an, ne? Auch mit der Perspektive, dass sie ihn wegnimmt, aber auch mit der Perspektive, dass man ihn wirklich aufopfert für sie. Und sie bringt ihn dann Jesus und Jesus macht dann was großartig Gutes damit. Ne? Manchmal ist er danach wirklich weg. Dann denkt man, ach, hat die Mutter Gottes aber schnell geholfen. Und manchmal, ja, dann ist es eben anders. Ne? Aber Es führt auf jeden Fall in einen ganz großen Tiefgang. Von daher ist das der SOS Seenotrettungsring. Da steckt ganz viel Wahrheit drin, obwohl wir uns ja alle vornehmen zu sagen, ich will nicht nur dann beten, wenn es mir schlecht geht, sondern ich will immer beten in guten Tagen und in schlechten Tagen. Und wenn mir Gott geholfen hat, wenn was gut gelungen ist, dann will ich natürlich auch mal Danke sagen. Und eigentlich sollen wir ja kontinuierlich sein. Das charakteristische Kennzeichen, was Gott den Johannes prophetisch mitgeteilt hat, woran er den Messias erkennen konnte, war der, auf dem der Heilige Geist bleibt. Oder wie Jesus dann selber von sich sagte, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das heißt also, das Kontinuierliche ist eigentlich das Ziel, nicht das Sprunghafte. Obwohl vor kurzem mal jemand gesagt hat, das fand ich auch sehr schön, wie würdet ihr die Glaubenskurve eines neu bekehrten Christen beschreiben? Und dann kommt natürlich so eine Sinuskurve rauf und runter. Wie würdet ihr die Glaubenskurve eines Christen beschreiben, der schon 40 Jahre fest im Glauben lebt? Dann denkt man, jetzt kommt das Stabile, aber in Wirklichkeit kommt dann genau dieselbe Sinuskurve, weil wir alle diese Schwankungen kennen. Aber das ist vielleicht auch die große Wahrheit, die da drin steckt. Wir werden tatsächlich immer wieder durch Leid näher zu Jesus geführt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Und das erlebt man täglich, manchmal mehrmals täglich. Dass man durch Tiefpunkte geht und dann aber auch wieder von Gott hochgehoben wird. So gesehen kann man bei diesem SOS-Bild schon ein bisschen verweilen und sagen, da steckt ja das ganze Kreuz schon mit drin. Ja, und trotzdem, wenn man es oberflächlich betrachten würde und sagen würde, ich brauche Gott nur dann, wenn es mir schlecht geht, ist es natürlich noch nicht das Vollkommene. Und das Vollkommene wäre eben, ja, wie Jesus einlädt, einen Weg zu gehen und tatsächlich diese Erfahrung der Liebe Gottes zu machen. Wir reden ja jetzt hier beim Leben im Geistseminar über das Geschenk, das Gott uns machen möchte, und wir wollen uns dafür öffnen. Ich hatte jetzt vor kurzem bei Radio Horeb ein langes Interview gegeben, wie das bei mir war. Es könnten bestimmt viele von uns auch ähnliche Geschichten erzählen. Aber nachdem ich auch selber mich mehr oder weniger als Christ fühlte und verstand, damals im Alter von 20 Jahren, begegnete ich in New York, war das, einer Straßenevangelisation, einer nicht-katholischen Gruppe, Jugendgruppe, und die haben mich dazu eingeladen, mein Leben Jesus zu übergeben. Ich habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden, was die meinten, aber während wir sprachen, wirkte der Heilige Geist in meinem Herzen und auf einmal wurde mir klar, du lebst überhaupt nicht in der Nähe zu Gott oder zu Jesus. Du lebst dein Leben, du machst, was du willst, du fragst auch nicht, ist das der Wille Gottes, du machst einfach, ja, du lebst einfach so, wie du Lust hast. Und dann kam in mir tatsächlich der Gedanke, die erzählten immer von neuem Leben und von Wiedergeburt, so ähnlich wie eben mit Ezechiel, und du bekommst ein ganz neues Herz, ne? Das ist eine ganz neue Erfahrung, und ich war damals, bis heute ist es immer noch so, auch so ein bisschen erfahrungshungrig. Ich wollte immer was Neues erleben, was auch dieser Wunsch ist, da steckt da letztlich auch drin. Ich weiß nicht, ob das alle nachvollziehen können. So etwas, ein Wunsch nach Ekstase, ein Wunsch nach Hingabe, ein Wunsch nach was Großem. Das Gegenteil habe ich damals als Jugendlicher so formuliert, ich möchte kein Spießer sein. Ich möchte nicht so mein Leben so in ganz normalen, langweiligen, üblichen Bahnen und so. Ne? Und irgendwann war es das dann. Ne? Und so dieser Hunger nach, es muss doch was geben, es muss doch was sein, ja, wo sich zu leben und zu sterben verlohnt. Aber solche Worte, die weiß ich heute, die hätte ich damals als Jugendlicher nicht formuliert. Ne? Aber ich glaube, unbewusst war das, diese Sehnsucht nach etwas ganz Großem, nach einer Hingabe, nach einer Ekstase, nach einem mitgerissen werden. Und dann dachte ich, ja, dann probier das doch mal aus. Du lebst jetzt mal ein paar Tage ganz für Gott. Alles nur für Gott. So wie das in der Bibel steht, so wie man das machen muss, mit Beten, mit Nächstenliebe und so. Ne? Und dann dachte ich, gut, dann musst du das jetzt versprechen. Und dann haben die gesagt, ja, dann müssen wir jetzt zusammen beten, dann musst du jetzt Jesus dein Leben übergeben und dann schenkt er dir die Gabe des Heiligen Geistes und dann hast du ein neues Leben und dann bist du eigentlich erst ein richtiger Christ. Und ich habe das dann wirklich gemacht, nach ungefähr 2 Stunden Gespräch in so einem so ähnlich wie Chibo, so ein Kaffeeladen auf so einem Barhocker in New York, schon damals, es war schon Mitternacht, und dann haben wir zusammen gebetet, ich musste nachbeten, ja, ich sollte mein Leben Jesus übergeben, und in meinem Herzen wusste ich, was ich da mache. Ich wusste, ich schenke mich Jesus. Und ich will alles tun, was Gott will. Und dann waren wir fertig, dann fragte einer, ja, wie geht's dir jetzt? Ich sag, ja, eigentlich so wie vorher. Da waren die ganz überrascht, das kann nicht, du musst doch jetzt was erlebt haben. Dann sagte einer, nee, das kann auch noch später kommen, das habe ich auch schon mal erlebt, dass das erst später kam. Und dann, also es ging um eine konkrete Erfahrung, nicht um, ja, da glaubt man dann eben dran oder so, sondern um etwas, was man erlebt. Das war völlig klar, das haben die jeden Abend auf der Straße gemacht und haben jeden Abend Menschen gehabt, die sowas erlebt haben, die eine neue Begegnung mit Gott, mit Jesus erlebt hatten. Das war eben damals so. Man nennt das so ein bisschen Jesus-Freak-Bewegung oder so. Ne? Und das sind auch historische Wellen. Das kann man nicht produzieren. Es könnte übermorgen in Deutschland auch wieder so eine Welle geben. Im Moment sehe ich sie nicht so stark, aber dass das mit den Leben im Geistseminaren so floriert, ist ja eigentlich ein Zeichen davon, dass Gott auch wirklich wieder mehr seinen Heiligen Geist hier, sag ich mal, reinpumpen möchte, wenn man das so salopp sagen darf. Aber dann sagte dieser eine Jugendliche zu mir, ist egal, ob du es jetzt noch nicht spürst, auf jeden Fall, du hast jetzt gerade die wichtigste Entscheidung deines Lebens getroffen. Also jetzt, da müsste jetzt jeder hellhörig werden, der noch nie ausdrücklich eine Lebensübergabe gemacht hat. Ich hatte das mal gepredigt, so ähnlich, da kam ein Jugendlicher nach vorne nach der Messe und sagte, Herr Pastor, ich habe noch nie eine Lebensübergabe gemacht. Ich fand das so großartig, der war vielleicht 12 Jahre oder so, ne? Also überleg mal, habt ihr schon mal so ausdrücklich eine Lebensübergabe gemacht? Jesus versprochen, ich möchte jetzt alles nur nach dir leben, nach deinen Geboten, so wie du es willst. So war mir Gott helfe sozusagen, hilf mir dabei. Ich weiß, dass ich bin ein schwacher Mensch, aber ich will es wirklich machen. Ich will es dir versprechen, ich will nicht Kompromisse machen mit der Sünde und so weiter. Ne? Ja, und dann war das eben die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und bei mir war es dann über Nacht gekommen. Jetzt, wenn ihr fragt, was, das ist so schwer zu erklären. Es ist wie, wenn man vorher nur durchs Dunkel gelaufen wäre und danach ist Licht angegangen. Und ich sah die ganze Welt völlig neu. Ich wusste, dass Gott existiert. Und das war nicht nur eine, ich habe gesagt, jetzt glaube ich da nicht mehr dran, jetzt weiß ich das. Also die meisten müssen daran glauben, ich weiß es. Und diese Evidenz, diese Erfahrung, dass Gott existiert, war stärker als die Erfahrung, dass ich hier jetzt bin. Also es kann sein, dass ich mir das hier alles träume, ich muss dann sich mal kneifen, ist das jetzt wahr oder ist das jetzt Traum, was hier passiert? Hier? Aber dass Gott existiert, da gab es überhaupt keinen Zweifel. Das war stärker als die normale Realitätserfahrung, die man jeden Tag macht. Und da zweifelt man ja eigentlich auch nicht dran, normal jedenfalls nicht. Ne? Also so war ich, und das begleitete mich. Ich konnte jedes Gespräch, was ich anfing, spätestens nach einer Viertelstunde war ich auf dem Thema Gott. Ich konnte gar nicht mehr woanders drüber reden. Mich interessierte auch nichts anderes mehr. Ich war einfach nur begeistert. Und deswegen hatte ich dann ja auch gesagt, so, dann habe ich meine Ordensschwester irgendwie auf der Straße, ging die mir wohl auf der anderen Straße, und wurde mir auf einmal klar, jetzt verstehe ich, warum Leute Zölibat leben. Jetzt kapiere ich das auf einmal. Wenn Gott einen so erfüllt, dann ist man doch glücklich, dann braucht man doch nichts anderes mehr. Also alle die normalen Ablenkungen, Befriedigungen, das war für mich, brauchte man nicht mehr. Ich hatte sogar schon mal mit Drogen so experimentiert. Brauchte ich jetzt nicht mehr, ne? Ich brauchte jetzt nur noch Gott. Also Teresa von Avila hat es ja auch mal gesagt, Gott allein genügt, ne? Also das war jetzt meine Erfahrung. Ist sehr schwer in Worte zu fassen, weil es ja was Übernatürliches ist. Aber es gibt eben Millionen von Menschen weltweit, die sowas erleben durften, und wir sind eben im Seminar, um das für uns auch zu erleben. Jetzt kommt die Anbetung mit, normal käme jetzt das Kleingruppengespräch, wenn wir jetzt im Pfarrheim wären, ne, dann würden wir jetzt in die Kleingruppen gehen mit den Gruppenleitern und dann über bestimmte Fragen sprechen. Aber wir machen das jetzt so, wir machen jetzt die Impulsfragen während der Anbetung. Wer zu Hause mitmacht und die Möglichkeit hat, miteinander zu reden, hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, wir machen auch erstmal die Anbetung und denken erstmal eine halbe Stunde über die Impulsfragen nach, bis zum Abschluss. Oder ihr sagt, wir machen jetzt das Gespräch, während in Süsterseel die Anbetung stattfindet. Und die jetzt hier sitzen, wer die Möglichkeit hat, heute Abend noch mit, ja, sind ja einige, die auch zusammen hier sind, könnte natürlich auch über die Fragen nachher noch ins Gespräch kommen. Ich möchte jetzt die Fragen vorlesen. Wenn sie denn angezeigt werden. Ja. Die erste Frage ist, habe ich Gott schon einmal spürbar erfahren? Wenn wir jetzt in der Gruppe wären, hieß es dann, erzähle. Das heißt, denk drüber nach, wo hast du Gott erfahren? Wo hast du vielleicht auch körperlich, wie eine Energie, wie eine Kraft oder ja, gab es etwas, wo du sagen kannst, da hat der Heilige Geist sich mir schon sehr deutlich offenbart. Gibt es Ereignisse, in denen ich das Wirken Gottes in meinem Leben sicher deuten kann? Geht also in dieselbe Richtung, ist eigentlich dieselbe Frage. Aber dann auch, das ist natürlich ganz speziell jetzt auch fürs Gebet, habe ich Fragen an Gott. Also wenn es irgendwas gibt, wie ich das eben in der Predigt sagte zum Beispiel, dass ich sage, boah, ich habe da einen Widerstand, ist das überhaupt richtig? Soll man sich auf sowas einlassen? Dann wirklich Gott zu fragen oder Jesus zu fragen, was meinst du? Und dann im Herzen, nicht im Kopf, im Herzen versuchen zu hören, Heiliger Geist, zeig mir, was du möchtest. Und dann auch, weil das ja erfahrungsgemäß immer kommt beim Leben im Geistseminar, immer wenn man was stark Geistliches macht, kommen Widerstände. Wenn die jetzt nicht kommen, dann ist das, weil die Mutter Gottes hier ist und weil wir total beschützt sind und weil wir unsichtbar sind für den Bösen. Es sind ja auch viele, die für uns beten. Also freut euch, wenn ihr keine Widerstände habt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wow, das ist super, das mache ich alles, da kann ich sofort Ja zu sagen, da lasse ich mich hundertprozentig drauf ein. Das ist eine Gnade. Meistens ist das nicht so. Dann kommt den Leuten das irgendwie fremd vor, komisch vor und so, ne? Also, wenn ihr jetzt keine Widerstände spürt, dann freut euch. Wenn es aber auch Irritationen gibt, das ist überhaupt nicht schlimm. Das gehört dazu, weil wir sind ja im Kampf Tag und Nacht. Das darf sein. Da gibt's einen, der will dagegen schießen. Und dann kann man sich das ja aufschreiben. Aber versucht dann euch nicht davon ablenken zu lassen. Man kann es aufschreiben, man kann versuchen, ins Gespräch zu kommen. Vielleicht es in den Chat noch schreiben oder man kann es in morgen gibt es dann auch die Gelegenheit anzurufen bei Radio Horeb und dann Fragen dann da zu hinterlassen, die dann so gut es geht hier auch in der Gruppe dann angesprochen werden können, von den Priestern beantwortet. Ja, oder eben auch, wenn ihr, man kann ja auch sich sonst noch Gesprächspartner suchen, mit denen man Fragen und insbesondere Irritationen noch klären kann.